Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Das wichtigste Spiel des Jahres ist gespielt, worauf so ziemlich alle Fußballer in jedem Alter hinarbeiten und drauf schielen. Manche Leute haben sogar Bettdecken davon und die sind einfach drin, wenn es um dieses Spiel geht, Philipp. Kannst du dir denken, um welches Spiel es sich dreht?
Also wir sind ja heute hier am Montag bei der Aufnahme. Also spontan würde ich sagen, gab es da nur ein Spiel am Wochenende, auf das jeder hinfiebert.
Nur eins. Genau.
Also ich glaube, wir meinen zwei verschiedene, oder?
Nee, es gibt nur eins.
Es gibt nur eins? Also ich meine jetzt das am Samstag, das Finale.
Nee, dann sprechen wir über ein anderes.
Ach so, ja, dann.
Denn es ist die Relegation aus der Regionalliga Nord und der Regionalliga Nordost in die dritte Liga. Und das war ja nun das Spiel, wo jeder kleine Junge drauf hinfiebert. Havelse gegen Lok Leipzig. Wir haben Lok Leipzig schon in einer früheren Folge beleuchtet. Aber der Verein zeigte sich in einem ganz anderen Licht, als wir ihn vielleicht so beleuchtet haben. Also von Europapokal, der Pokalsieger, ist nicht mehr so viel übrig geblieben.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist eher ein schlafender Gigant des europäischen Fußballs, also schon seit längerem im Tiefschlaf, wenn du so willst. Wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, was da für eine Geschichte hintersteckt. Und ich glaube, diese Geschichte und diese Tradition hat sich ja auch im Hinspiel gezeigt. Ihr wisst, es ist alles ja 1-1 ausgegangen. Havelse geht in der 89. glaube ich in Führung mit einem absoluten Worldie. Ja, von der 16er Kante das Ding ins Netz geschweißt per Volley. Tragisch, dass dann irgendwie 2 Minuten später ausgeglichen wurde. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Stimmung und das Stadion und die Fanbase in Leipzig. Also was die Leipziger da fanmäßig abgebrannt haben. Du hast es ja, glaube ich, angesprochen in den Folgen vorangehend, was da für ein Zuschauerschnitt bei Leipzig herrscht. Also von da aus muss ich sagen, die besten Voraussetzungen fürs Rückspiel.
Definitiv. Eins möchte ich dennoch sagen, auch im Hinspiel. Wir sprachen von einer großen Fankultur. Die Fankultur ist aber bei weitem nicht, bei gerade solchen unglücklichen Ergebnissen freundlich gesinnt. Das möchte ich mal so sagen. Insofern, also gewaltbereite Fans, die Havelser Fans, die 3, die da waren, die 150 bedrängen, ist jetzt vielleicht auch nicht die feine englische Art. Aber du sagst es, im Hinspiel geht das ganze Ding 1-1 aus in Leipzig, also einen Heimvorteil dann für Havelse im Rückspiel, der bis zur 90. Minute überhaupt keine Wirkung hat. Also da bleibt es 0-0. Kein Vorteil für die Gabsner. Aber dann, in den letzten 30 Minuten, kracht es nochmal so richtig.
Ja, ich glaube, Kai, ehrlich gesagt, der Türöffner war so ein bisschen die rote Karte in der 80.
Ja.
Na, also klar, absolut dummes Foul, man merkt. Ich würde sagen, nach mehrmaligen Gucken der Zeitlupe merkst du ja, der geht in den Slide und dann zieht er aber irgendwie so ein bisschen zurück, aber er erwischt ihn halt. Ne? Also ja, ist merkt, eine gelbe Karte,
dumm ist, aber, ja.
Brauchen wir nicht drüber reden. Hat selber gemerkt, mitten im Flug, zieht dann noch zurück, also flext ihn nicht komplett weg, aber er erwischt ihn halt. Ne? Ist halt eine klare gelbe, brauchen wir nicht drüber reden. So, und dann gibt es halt die rote. Schade aus Havelser Sicht sicher, dass man dann in diesen 10 Minuten die Überzahl nicht nutzen kann. Ich glaube aber, dass dann die 30 Minuten in der Verlängerung dann am Ende ausschlaggebend waren, dass dann am Ende nicht mehr genug Körner da waren bei den Leipzigern, dass sie dann in Unterzahl irgendwie noch das Ruder rumreißen können. Und dann fällt halt folgerichtig dann das 1-0 für die Gabsner, wie du sagst. Und dann ist der Damm gebrochen.
Ne? Ja.
Also dann merkt Leipzig auch, okay, wir also in Unterzahl in der Verlängerung nachgespielt 90 plus X dann, reißen wir das Ruder nicht rum und dann brechen die Dämme und dann macht der absolute Goalgetter Ilic dann das 2-0, der Sack ist zu und dann noch das 3-0 in der Garbage Time. Aber geiles Spektakel.
Ja, definitiv ein Riesenfest. Insgesamt fliegen dann zum Schluss oder zieht der Schiedsrichter zum Schluss viermal die rote Karte. Mhm. Wie du richtig sagst, das erste Mal dann kurz vor Schluss. Und das letzte Mal, und das ja, ist jetzt vielleicht kein oder nicht das letzte Mal, aber das erste Mal für die Havelser Seite, die dann auch nicht in voller Mannstärke den Platz verlassen. Nicht, weil es da grobe Unsportlichkeit gibt, sondern weil die Havelser den blanken Oberkörper von Padolini.
Mhm. Pardoni, ja.
Genau. Nicht ertragen können. Und deswegen zieht der Schiedsrichter da die zweite gelbe Karte. Der sieht rot. Im Nachgang sagt er, das hätte er gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er schon gelb hatte. Aber er musste das einfach seine Freude zeigen.
Und ja, zieht da rot. Ist eine lustige Geschichte und ein bisschen Kohle für die Mannschaftskasse.
Ich glaube auch. Also insofern Havelse mit einem 3:0 wieder zurück in der dritten Liga, wieder in der ersten Profiliga des deutschen Fußballs. Da waren sie ja bereits, wie wir ja berichtet haben vor Jahren. Damals haben sie in der Heinz-von-Heiden-Arena gekickt. Vor 1000 Leuten. Mhm. Ich bin gespannt, wie das nächste Saison aussehen wird, wie sie das umsetzen wollen.
Ich habe da in der Presse gelesen, oder beziehungsweise wird spekuliert, glaube ich, dass, also es wird da über das Eilenriede-Stadion gesprochen, wenn ich da recht informiert bin. Ist das U23-Stadion von Hannover 96? Es ist auf jeden Fall der Nachwuchscampus, ja. Ne, wenn bei uns hier um die Ecke. Also dieses altehrwürdige Eilenriede-Stadion mit der denkmalgeschützten Tribüne, so ein bisschen umgeben von der Waldatmosphäre. Also ich glaube, ich sag jetzt einfach schon mal vor, das ist prädestiniert für geschichtsträchtige Duelle in der dritten Liga.
Ja, wir können gespannt sein, was bei Havelse dann in der dritten Liga passiert. Ich jetzt im Nachgang muss sagen, bin ganz glücklich darum, dass Leipzig nicht aufgestiegen ist. Nicht, weil es nicht fair wäre, dass Meister aufsteigen. Wir hatten das Thema.
Also bevor wir jetzt zum unsportlichen oder nicht sportlichen Teil kommen, ja. Wo ich ahne, wo du jetzt hin willst, was so mit Wasserwerfern und dunkel gekleideten Polizisten zu tun hat. Ja, also Lok Leipzig, muss man sagen, hat den Aufstieg verdient in die dritte Liga, Punkt. Also in die Profiliga. Sie haben ihre Liga gewonnen. Sie sind ein großer, traditionsträchtiger Verein mit Fanbase. Und allein deshalb hätten sie den Aufstieg in die dritte Liga verdient gehabt. Weil wir haben ja auch in den Folgen vorangehend festgestellt, wer seine Liga gewinnt, muss aufsteigen. Deswegen ist es natürlich umso tragischer für Leipzig, dass sie jetzt doch nicht aufsteigen. Aus unserer Sicht natürlich geil, dass Havelse es geschafft hat. Aber wir müssen auf jeden Fall an dem Modus für die nächsten Jahre arbeiten. Und Kai, bitte jetzt, pun intended, feuerfrei.
Ja, also ich stimme dir vollends zu. Leipzig muss aufsteigen, wenn sie die Liga gewinnen. Was sie aber zeigt so ein bisschen, ist, dass die Leipziger Fans anscheinend nicht bereit sind, im deutschen Profifußball mit unterwegs zu sein. Die Stimmung passt, die Atmosphäre für Auswärtsmannschaften passt eben nicht. Und anzukündigen, da auch ja, gewaltbereit zu sein, beziehungsweise da auch Fanaufmärsche zu machen, das gehört alles dazu, alles okay. Aber eben nicht mit einer Stimmung, wo man Angst haben muss, dass man da nicht unbeschädigt aus dem Stadion kommt. Insofern herzlichen Glückwunsch, nicht so allzu weit von hier, wo wir aufnehmen, nach Garbsen an die TSV Havelse. Und dann bleibt für uns nur die Hoffnung, nach Leipzig zu schicken, dass sie nächste Saison wieder auf dem Ersten landen, damit sie dann möglicherweise über die Rotation eben direkt einziehen oder die Reform, die jetzt angestoßen wurde, dann Früchte trägt.
Ja, wobei ich muss nochmal sagen, und das habe ich jetzt heute Morgen nochmal in der Presse gelesen, dass der Verein Lokomotive Leipzig ja tatsächlich von diesem Fanaufmarsch, wie du gesagt hast, ja distanziert hat. Hm. Denn die Fanbase an sich hat ja 5000 Leute großspurig angekündigt. Am Ende wurden es 120 laut Polizeiangaben. Und es gab ja auch so einen Fanmarsch, der wurde als Demo angekündigt. Der Marzak Verlag hat wohl rausgefunden, dass diese Person, die das angemeldet hat, ist wohl eine bekannte Person aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Ne? Also das Individuum schon über die Landesgrenzen bekannt bei der Polizei. Und da hat der Verein sich auch distanziert von dieser Person und hat auch seine, ich sag mal, normalen Fans aufgerufen, eben an diesem, an dieser Demo, an diesem Protestmarsch eben nicht mitzugehen, weil eben von einer rechtsextremistischen Person angemeldet. Und deswegen auch Chapeau an den Verein Lok Leipzig. Und es ist nochmal wichtig zu betonen, also diese ganzen Krawallfans, ja, die da mit Bengalos und was auch immer auf Polizisten werfen oder da irgendwelche Vorgärten in Garbsen glücklicherweise nicht passiert, aber wer weiß, ne, da irgendwie verwüsten. Also das hat mit dem Sport nichts zu tun. Und deswegen wünschen wir natürlich Lokomotive Leipzig sportlich alles Gute. Aber wenn eben die Krawallfans sich vielleicht einen anderen Verein suchen oder weil sie sich zum Hallenhalmer wechseln, dann ist das vielleicht auch in Ordnung.
Ich denke auch. Wo es aber auch noch spannend war in der Region, in den letzten Tagen, die Spiele sind schon etwas länger her. Er war beim BTSV gegen die Mannschaft aus Saarbrücken.
Ja.
Auch ein Relegationsspiel, wo es um viel ging für einen Hannoverer oder für Hannoveraner wie uns. Wir hatten es schon angesprochen. Die Relegation war notwendig geworden, weil Braunschweig auf dem 16. Platz der zweiten Liga gelandet war. Saarbrücken auf dem dritten der dritten Liga und genauso wie die Kollegen aus Elversberg, die aus dem Saarland kommen.
Hast du nachgeguckt? Ich
habe recherchiert, das Wahnsinn. Ist das Saarland. Schaffen es nicht, die nächsthöhere Spielklasse zu erreichen, nach einem 2:0 und einem 2:2 im Rückspiel bleibt Braunschweig in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und es gibt damit wieder ein Derby. Also insofern könnte man sagen, die Welt ist bunt und schön.
Ja.
Nur wenn man sich jetzt den Zustand und darauf, also ich möchte gar nicht auf die Spiele eingehen, weil die waren beide überschaubar von der Schönheit. Ergebnisse.
Die waren qualitativ so, wo ein 16. eben der zweiten Liga spielt und eben ein Drittligist dann eben auch. Und dann ja. Am Ende ja, siegt eben der höherklassige Verein auch mit ganz viel Glück und so ein bisschen Kampfsieg sei den Braunschweigern gegönnt, aber ich glaube, du willst darauf hinaus, dass das auf die Dauer nicht nachhaltig ist. Ne?
Ich will vor allen Dingen darauf hinaus, was ich glaube, wie war das, ein Braunschweiger, Brückner oder so etwas, im Nachgang äußerte. Mhm. Da hat sich richtig, richtig viel Frust und Kritik entladen, gerade hinsichtlich der Trainingsvoraussetzungen, hinsichtlich der Taktik, hinsichtlich der gesamten Saison. Dass dort ziemlich viel schiefgelaufen sei, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmten für einen Zweitligaverein, also so Sachen wie, dass genau 6 Leute in den Trainingsraum passen, weil die Infrastruktur eben nicht mitgewachsen ist
ja. Mit
dem Verein. Aber auch die Taktik, dass auf eine ganz andere Taktik in der Vorbereitung hin trainiert worden sei, die zum Schluss genau ein halbes Spiel durchgehalten wurde, um dann über Bord zu werfen. Also da war es richtig viel Kritik gehagelt. Das fand ich ganz interessant zu lesen, um zu sehen, dass dort der Haussegen auch ordentlich schief hängt in Braunschweig, nach einem gewonnenen Relegationsspiel. Also da deutlich wurde, selbst wenn wir das jetzt wieder gewinnen, wir sind schon wieder dem Tod von der Schippe gesprungen. Da muss sich was ändern in der nächsten Saison. Ganz interessant, der Kollege, der die Kritik äußert dazu, aber auch den Willen, da mitzugestalten und dabei zu bleiben. Also will seinen Arbeitsvertrag auch nicht auflösen, trotz der Kritik, die er da äußert. Und Herr, ich glaube Kessler, der Sportvorstand von Braunschweig, hat ordentlich zu tun jetzt in der Sommerpause, einen neuen Trainer zu finden, auch neues Spielermaterial zu finden. Also das wird richtig spannend, auch im Braunschweig nochmal drauf zu schauen, wie die Mannschaft sich jetzt nach so einem erneut gewonnenen Relegationsspiel, weil sie waren ja nun vorher auch schon immer mal wieder in der Relegation zur dritten Liga, wieder durchbeißt und wieder versucht, eine erfolgreiche Zweitligasaison zu gestalten.
Ja, also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Klar ist unser Verhältnis natürlich zum BTSV ein bisschen schwierig als 96er. Will aber auch sagen, bei der ganzen Rivalität gegen Braunschweig, das Ganze, was die Rivalität ausmacht, ist ja das jährlich stattfindende Derby.
Ja?
Und wir sehen es ja bei Dortmund und Schalke. Also da klafft so ein großes Loch im Herzen des Ruhrgebietes, wenn das Derby nicht stattfindet. Und genauso ist es eben hier in Hannover und Braunschweig auch. Also klar, bei den ganzen Schmähgesängen gegen Braunschweig, das kann ich alles verstehen, aber Leute, ey, wir brauchen das Derby, um die Rivalität aufrechtzuerhalten. Und von daher, glaube ich, kann ich sagen, Kai, für uns beide, wir freuen uns, dass Braunschweig drin geblieben ist, dass wir dann auch zum Derby gehen können. Und ich glaube, das ist ein bisschen, also das hält das 96er-Herz so ein bisschen am Pochen und von daher ist, glaube ich, eine gute Sache, dass die sportlich vor uns stehen irgendwann, das muss nicht sein, aber dass wir das Derby jährlich machen können, das ist eine saubere Sache und von daher herzlichen Glückwunsch an den BTSV aus Braunschweig und dann schließen wir das Kapitel, wir wollen auch nicht zu viel über unsere Derby, über unsere Lieblings-Derby-Gegner sprechen.
Gut so. Kommen wir nun zum fast genauso wichtigen Spiel, Spielen.
Das andere Spiel am Wochenende, ja. Das
andere Spiel am Wochenende, was da stattgefunden hat. Die Franzosen haben gegen die Italiener in der Champions League gespielt. Bei Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand. Die einen bereits mit zwei Titeln versehen in der französischen Liga, die anderen gerade an zwei Titeln vorbeigeschlittert sozusagen in der italienischen Liga. Philipp, ich glaube, über Ergebnisse brauchen wir nicht sprechen. Also möchte ich auch gerade noch nicht, denn eher erstmal die Frage, wie hast du das Spiel empfunden?
Ich habe ja großspurig angekündigt in der Vorbereitungsfolge unseres Podcasts, dass das so ein ähnliches Spektakel wird wie im Halbfinale, die beiden Spiele Inter gegen Barcelona. Ich glaube, beim Spektakel konnte ich Wort halten, aber ich glaube, die Verhältnismäßigkeit war jetzt nicht so richtig gegeben. Also die eine Mannschaft kam tatsächlich mit dem Messer zwischen den Zähnen aus der Kabine, aber nun waren es eben nicht die Italiener, die ich angekündigt hatte, sondern eben die Franzosen aus Paris. Und von daher, also Spektakel war da, ne? Also ordentlich Tore war auch da. Das ging rauf und runter. Allerdings waren die Mailänder nicht so richtig gefährlich. Also wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an das Spiel, ich glaube, dann war die einzige Möglichkeit, die dann auch tatsächlich von Donnarumma pariert werden musste, glaube ich, schon weit über die 80. Minute hinaus, wo dann Thuram probiert, das Ding in die lange Ecke zu schlenzen, wo dann Donnarumma mit seinen 2,2 Meter oder 2,1 Meter dann abtaucht und das Ding einfach rauskratzt, wie es so für einen Weltklasse-Keeper üblich ist. Das ist so die einzige richtige Torchance, wenn ich mich erinnere, für die Mailänder. Und die Pariser aber dann im Gegensatz, ohne die Statistik jetzt zu kennen, aber bestimmt mit 10 Schüssen so direkt auf den Kasten.
Ich muss sagen, den Vorstoß von Thuram habe ich gar nicht miterlebt, weil ich ab der 70. Minute abgeschaltet habe. Also ich habe genau 70 Minuten dieses Spiels verfolgt. Nach der 20. Minute mit weniger Aufmerksamkeit, um ehrlich zu sein. Also ich muss sagen, das war ein Spiel, ganz am Anfang konntest du, sind sie ja wie üblich mit der Kamera, alle Spieler einmal abgefahren bei den Mannschaften. Es gab genau irgendwie zwei Spieler, die nicht hochkonzentriert in die oberen Ränge geguckt haben. Das ist eben der Flair von so einem Champions-League-Finale. Die sind alle angespannt bis in die Haarspitzen, total konzentriert. Genau das war ab der 20. Minute bei den Italienern nicht mehr der Fall. Also Simone Inzaghi auf der Trainerbank war, glaube ich, der mit den meisten Laufkilometern in diesem Spiel.
Ja.
Selber auch noch eine gelbe Karte kassiert zwischendrin, verständlicherweise, muss ich sagen. Also die Italiener überhaupt keinen Fuß an den Boden bekommen, die Franzosen enorm klug gespielt. Haben keine Lücken gelassen, waren enorm hoch gepresst. Also ich glaube, im 16er des Gegners den Torwart angerannt schon. Das ist irre gewesen, also wie viel Kraft das auch kosten muss. Hat aber anscheinend nicht so unglaublich viel Kraft gekostet. weil die Positionswechsel, das Rotieren der Positionen sehr gut geklappt hat. Also, dass immer einer nachgerückt ist für den
anderen. Ja, und es ist ja auch so, wenn du hart und hoch presst und den Ball dann schnell eroberst.
Musst du weniger hinterherlaufen, ja.
So, ne, dann hast du A, ein Erfolgserlebnis, das heißt, es lohnt sich zu ackern. Und B, wenn du dann den Ball schnell wieder in den eigenen Reihen hast, kannst du ja wieder beruhigt spielen. Ne? Also, wenn Hochpressen dann am Ende klappt, ne, siehe Klopp mit Liverpool, dann ist das eine geile Nummer. Und du hast es gerade gesagt, das hat Paris auch schon gegen Arsenal zur Perfektion exerziert.
Ja, genau, das hat man gemerkt, dass Luis Enrique da sehr viel Zeit investiert hat im Training, um genau das den Spielern klarzumachen. Dass er auch selbst ein Dembele, anders als ein Mbappé, mit in den Strafraum läuft, wenn es um die Verteidigung geht. Und dass sich jeder eben jede Rolle annimmt. Das hat man sehr gut gesehen, wie ich finde. Wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen, die Italiener möglicherweise noch mit höherer Anspannung mit drin, weil bis zum letzten Spieltag gegen Neapel nicht klar ist, wer den Meister in der italienischen Liga wird. Ich glaube, das hat denen auch so ein bisschen die Kraft gekostet, da nochmal sich aufzubäumen, auch nach einem 2:0. Dafür war in der Liga zu viel los. Dafür war
du meinst so eine leichte mentale Blockade oder?
Körperlich einfach kaputt.
Okay.
Die haben sehr, sehr komplexe Spiele gegen Barcelona gehabt, die, glaube ich, auch viel Energie gekostet haben, aber auch in der Liga viel Energie gekostet haben bis zum Schluss. Andersrum, die Franzosen waren recht flott durch in der Liga. Ich glaube, eine der ersten Mannschaften in Europa, die Meister waren. Da wollen wir gleich auch noch drauf gucken, was das für die französische Liga bedeutet. Aber also deswegen glaube ich, dass die Franzosen dort im Champions-League-Finale ein bisschen frischer waren,
ja.
Vom Kopf her, aber auch vom Körper.
Also was auf jeden Fall sicher ist, die Franzosen, wenn dann in Ballbesitz, extrem leichtfüßig, das ging da flott vom Fuß,
ja.
Sage ich jetzt mal, teilweise auch mit Tricks oder dann mal mit der Hacke abgelegt und dann also direkt in Fuß des Mitspielers, also das ging da alles locker, leicht, flockig da vom Fuß. Und man hat auch gesehen, so ab der 20. Minute, ne, nach dem 2-0, ich will nicht sagen Trainingsspiel, das ist respektlos Inter Mailand gegenüber, aber das ging da auf eine dermaßen einfache Art und Weise, da Inter Mailand gerade im Mittelfeld zu überspielen, wo es dann direkt gefährlich wurde, ne, auch gerade in diesen Kontersituationen, wo dann einfach nur 3 Pariser, 5 Inter Mailand-Spieler schwindlig spielen, also Da muss Inter auf jeden Fall für die nächste Saison nochmal definitiv in den Filmraum und nochmal ein paar Tapes sich angucken für die kommende Saison.
Das wird richtig schmerzen. Genauso geschmerzt hat es einem Spieler, den wir hier auch schon thematisiert hatten. Ich glaube, in einer unserer ersten Folgen, Jan-Orel Bishek. Genau, ich glaube, in der zweiten Hälfte eingewechselt als in der Verteidigung mit einem anderen Kollegen, ich weiß gar nicht, wer der zweite war, war kein Verteidiger, war ein Mittelfeldspieler, ist aber auch nicht interessant, denn viel interessanter ist, dass er genau irgendwie 8 Minuten auf dem Platz stand, bevor er sich, ich glaube, im Muskel irgendwas gerissen hat, im Oberschenkelmuskel, bei einer unglücklichen Aktion, fällt dann nach 8 Minuten aus, wird wieder ausgewechselt, fehlt dann jetzt auch in der Nationalmannschaft, da wollen wir gleich drauf kommen, aber also da auch mit Tränen vom Platz gegangen, Inzaghi dann so ein bisschen, ohne Möglichkeit, und das ist auch so eine Sache, die Taktik, die sie da gespielt haben, ist überhaupt nicht aufgegangen.
Nee.
In der ersten halben Stunde schon nicht. Inzaghi nimmt dann Korrekturen in der zweiten Hälfte vor, die aber auch nicht greifen, beziehungsweise dann ist es vielleicht auch schon zu spät, da noch etwas korrigieren zu wollen. Im Ende ist es auch so, die individuelle Stärke von PSG und das Teamgefüge, was sie da haben, indem sie eben genau diesen Total Football oder wie auch immer man es nennt, also jeder Spieler spielt auf jeder Position und rotiert schön durch, dann spielen, geht auf, funktioniert nicht nur national, sondern auch international. Und so sehr mir das schmerzt, wie gesagt, nach der 70. Minute konnte ich es mir nicht noch weiter angucken, nicht weil Paris keinen auch schönen Fußball gespielt hat, das gehört auch dazu, aber allein die Wahrheit, dass der zweite oder dritte Mensch am Pokal Nasser El-Khaifi war, der Vereinspräsident und katarischer Minister und BIN-Sportvorstand und Das ist etwas, was für jeden, der den Fußball irgendwo als Traditionalist liebt, ganz dolle wehtut. Und ich muss auch sagen, und das ist etwas, was ich im Nachgang dieses Spiels häufig gelesen habe, auf Social Media oder auch dann nochmal im Fernsehen gesehen, die Tatsache, dass der Jochen Beyer im ZDF, wo das Spiel übertragen wurde, genau diesen Fakt anspricht, dass sogar ein Florentino Perez sich nicht rausnimmt, den Pokal vor den Protagonisten in die Luft zu strecken.
Gehört sich auch nicht.
Allein dieser Fakt, dass das passiert an dem Abend, zeigt sehr viel darüber oder sagt sehr viel darüber, wie so die Prioritätenliste aufgestellt ist und vor allen Dingen, was das eigentlich sollte, dieses Projekt Paris. Von einem Verein, der 50 Millionen an Vereinswert hatte, zu einem Verein, der 4 Milliarden an Vereinswert hat, das Ganze so hoch zu, hoch zu dopen, will ich mal sagen, mit Petrodollars, ist eben etwas, was, wie ich finde, im Fußball, dem Fußball schadet, definitiv. Und das, was sich auch in diesem Spiel wieder zeigt, ich kann mich nicht so richtig freuen. Das fällt mir schwer.
Ja, also ich schmeiße jetzt noch eine kleine taktische Anmerkung rein und dann gehen wir auch gleich wieder zu Paris, weil wir wollen da ja auch gleich weitermachen. Du hast es angesprochen mit diesem Total Football, also jeder spielt jede Position. Und du siehst halt, im Halbfinale haben sie Arsenal ausgeschaltet und wir spielen ja hinten eine absolute Viererkette. Ne? Die ist offensiv variabel, aber defensiv spielen wir ein 4-3-3, so Johann Cruyff-Style. Und die hatten gegen uns auch keine Probleme. Ne, also wenn die in der Umschaltbewegung waren, haben die einen 4-3-3 ausgehebelt, ohne Probleme. Und jetzt gegen Inter Mailand, die ja ein klassisches 3-5-2 oder 5-2-2 oder wie auch immer du das, also auf jeden Fall dann defensiv eine Fünferkette dann spielen. Auch die haben sie ohne Probleme in der Umschaltbewegung ausgehebelt. So, und das spricht eben nicht für ein, ich sag mal, ein spezialisiertes Team, sondern einfach für ein All-Around- geiles Team, die einfach besser sind, schneller sind, variabler sind in der Umschaltbewegung, extrem dynamisch. Und daran siehst du, was Luis Enrique da, ich sag mal, angerichtet hat, sportlich, mit diesem Team. Und wenn du dir die Position anguckst, also vorne drin spielen drei Flügelspieler.
Ne? Das stimmt, ja.
So,
ja.
Im Mittelfeld hast du drei Sechser, Achter, also keiner davon ist eigentlich ein Spielmacher, keiner davon ist eigentlich ein klassischer Sechser. So, und trotzdem sind sie so variabel, dass sie jedes System aushebeln. Und von daher, well played, PSG, sportlich, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite, alles super. Und jetzt, Kai, du hast es schon angesprochen, kommen wir zum politischen Teil. Also der Pokal gehört den Spielern. Ne? Also die Spieler ackern da 90 Minuten oder 120 Minuten sich den Arsch ab und dass dann einer, der mit dem Sport ja nichts zu tun hat, ne? Also der Nasser El Khelaifi oder, sorry für die Aussprache, aber der ist ja noch nicht mal Sportdirektor. Also der ist weder Trainer noch Sportdirektor und schon gar nicht Spieler. So, und das ist eine reine politische Geste, dass da, der ist Staatsmann. So, der ist der Beauftragte des Staates Katar, um den Fußballclub da irgendwo in Paris zu managen. Ja, und dass der dann die Hand am Pokal hat, der eigentlich den Spielern gehört, das, ich finde, das ist eine Frechheit und da bin ich, weil du es gerade gesagt hast, auch absoluter Traditionalist. Anzugträger haben bei Feiern auf dem Platz nichts zu suchen. Ja, wenn die später bei der Pressekonferenz den Pokal umarmen, habe ich gar kein Problem damit. Aber ich sag mal, angesichts des Schweißes nach dem Spiel gehört das auf jeden Fall nur den Spielern. Und du hast es gesagt, das ist der verlängerte Arm des Staates Katar. Und ich finde es so ein bisschen schade, weil Paris war ein richtig geiler, sympathischer, ich sag so Mittelklasse, ab und zu mal oben mitspielender französischer Verein. Wer sich erinnert, Ronaldinho hat da Fuß gefasst in Europa. Guckt euch die Highlight-Tapes von PSG Ronaldinho an. Bei YouTube geiler Scheiß, geile Fanbase. Ja, und jetzt ist das so ein, wie du sagst, Oil-Money-Großkonzern. Also von daher, das Fazit ist leider, Geld kauft am Ende Erfolge. Das ist leider so. Ich meine, Inter Mailand sind auch keine armen Schweine. Aber ich finde es, Kai, wie du sagst, einfach schade, dass am Ende dieses Projekt Qatar Money am Ende doch erfolgreich war.
Ja, und ich glaube, das Projekt, und das ist eben ein wichtiger Punkt, der auch viel diskutiert wurde eben in den sozialen Medien, ja, jetzt weisen die schon wieder darauf hin, dass der da aus Katar kommt und dass da keine Menschenrechte gibt und so weiter. Das ZDF holt wieder den Take raus quasi. Das war so das Echo da drauf. Ich finde nicht, ich finde, das ist unglaublich wichtig, dass das passiert, weil genau wenn wir sagen, ja, PSG, jetzt beste Fußballmannschaft Europas, das ist, die haben toll gespielt und Luis Enrique und guck da mal, ja, natürlich, das ist alles auch Teil der Geschichte. Aber auch Teil der Geschichte ist, dass diese Mannschaft eben ihren Erfolg auch darauf aufbaut, dass andere Leute ausgebeutet werden. Und dass dort sehr viel Geld aus Staaten kommt, die mit den Menschenrechten und so weiter das Ganze nicht so eng sehen. Heißt, wir können uns darüber freuen, dass wir schönen Fußball sehen, das ist auch keinem verwehrt. Der Hinweis darauf, dass aber genau diese Struktur, genau dieses Sportswashing, was da passiert, nur dann greift, wenn wir genau diese Fakten vergessen und genau das nicht gesagt wird. Insofern finde ich, dass das ZDF das ganz ordentlich gemacht hat, darauf hinzuweisen und zu sagen, naja, dass der Kollege, der jetzt auch dafür verantwortlich ist, was dort in diesem Land passiert und das mit unterstützt, einer ist der Ersten ist, der diese Hand an dem Pokal hat. Wobei, und das gehört auch dazu, gerade diese Pokale, genauso wie Weltmeisterpokale und generell Pokale, nicht durch Leute angefasst werden sollten oder getragen werden sollten, die sie nicht auch verdient haben, also die sie nicht auch erspielt haben. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ist das alles sehr fragwürdig und wie gesagt, sportlich die eine Seite, klasse Auftritt dort von den Spielern, gerade von Désiré Doué,
ja.
Ein unglaublich starker Auftritt auch von Dembélé oder Kvaratskhelia. Das waren so die Namen, die ich hier mit drauf hatte, wo ich gesagt hätte, das sind wirklich diejenigen, die richtig, richtig an Form gewonnen haben, Barcola auch. Wenn ich überlege, letzte Saison in der Champions League, noch immer wieder auch als Joker, ist auch weiterhin Joker, aber mit einer ganz anderen Ausstrahlung, mit einer ganz, ganz anderen Gefährlichkeit, ist das schon eine starke Nummer. Ich glaube, genug zum Champions-League-Finale. Vielleicht noch mal einen ganz kurzen Schwenk in die französische Liga, weil recht schnell entschieden und wenig viele Überraschungen in der Liga. Weil PSG ja nun nicht nur die Champions League gewinnt, sondern auch die französische Liga und den französischen Pokal.
Ja, da vielleicht kleine Side Note, ist das zweite Triple von Luis Enrique.
Stimmt.
Der hat als Barca-Trainer das Triple auch schon geholt. Also von daher, der Mann scheint sich auszukennen im europäischen Fußball. Der weiß, was er da tut. Also wirklich Hut ab, Luis Enrique. Geile Nummer.
Was er aber sicherlich nicht gemacht hat, ist mit einem Club ein Triple zu holen, der Marktwert 600 Millionen Euro von allen anderen, also nicht der Club, sondern die Mannschaft im Marktwert, 600 Millionen Euro Marktwert zu dem nächst höheren Club in der Liste zu sein. Also der nächste Club ist, glaube ich, Monaco als zweiter.
Marseille.
Oder Marseille, genau. Marseille, Monaco, Lyon. Alle so die ersten 4, 5 Plätze.
Genau.
Und PSG ist davon weit, weit entfernt mit ihrem Marktwert. Also so ein krasse Imbalance bei den Bayern. Mit 850 Millionen kommen die nächsten darunter. Ich glaube, es ist Leverkusen gewesen, lange Zeit irgendwo mit 500, 600 Millionen. Also so weit ist es nicht. Spielt sich alles so auf einer Range von 30, 40 bis 850 ab. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Wir haben eine ganz, ganz klare Splittung. Insgesamt wettbewerbsübergreifend verliert Paris, und das gehört auch dazu, nur 7-mal. Also immer noch häufiger als der letztjährige Meister Leverkusen in Deutschland. Mhm. Definitiv ist vielleicht aber auch ein Unikum. 2-mal oder 3-mal in der Liga verlieren sie. Gerade die letzten Spiele gegen Straßburg war, glaube ich, ein Spiel, was sie verloren haben.
Und genau, also sie haben die letzten beiden Spiele haben sie gewonnen und davor die beiden haben sie verloren. Also die sind am 28. Spieltag Meister geworden. Mhm. Das ist 6 Spieltage vor Schluss. Ne? Also es ist schon pure Dominanz. Und danach haben sie die nächsten beiden Spiele verloren. Dann haben sie, glaube ich, den Rest wieder gewonnen oder so ähnlich. Aber genau, du sagst es. Also der Marktwert spielt sich dann natürlich auch in den Punkten wieder. 84 Punkte geholt. ne, von, ich glaube, 102 möglichen in einer 18-Mannschaften-Liga. So, und der nächste, das ist Olympique Marseille mit 65 Punkten. Ne, also das ist schon eine riesen Gap. So, und dann kommt Monaco, wie du sagst, mit 61 Punkten. Und danach, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber kommt, glaube ich, der nächste mit 60 Punkten. Also das heißt, die Liga findet eigentlich statt ab Platz 2. Ne, ja. Da bist du kompetitiv. Und dann hast du halt mit PSG halt ein Team, das da irgendwo zwischen Gut und Böse irgendwo rumgeistert, was unantastbar ist. Ja, ist, weiß ich nicht, ob das gut für die Liga
ist. Ist eben das Symptom von ja, externe Unterstützung in dem Maße vielleicht.
Ja.
Also extern unterstützt, und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, werden so gut wie alle Vereine. Das ist nichts, also, oder alle große Vereine in Europa, das ist nichts Unbekanntes. Auch der FC Bayern, der sich immer so rühmt, wir haben keinen großen Investor. Naja, gut, aber doch Werbeverträge auch mit Katar für 25 Millionen und. Also extern unterstützt sind die auch. Und deswegen ist so dieser große Unterschied nicht so krass. Aber das sieht man eben gerade in Frankreich, was einen Einfluss so eine externe Unterstützung finanziell haben kann und wie ja overpowered so eine Mannschaft, ja, im Vergleich zu allen anderen ist.
Der Unterschied ist, glaube ich, relativ einfach erklärt. Also wir haben schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass es ja überall außer in Deutschland sind ja die ganzen Profivereine alle in Privatbesitz. Das ist auch in Frankreich so. Also auch alle Vereine gehören irgendeinem Konsortium, irgendeiner Firma oder irgendeinem Privatmann. Nur, wie wir gerade schon so, ich sag mal, aggressiv diskutiert haben, Paris gehört halt dem Staat Katar. So, und das ist eben der Unterschied. Das ist kein, ach, ich bin jetzt Milliardär und ich weiß, ich kaufe mir jetzt meine dritte Yacht oder eben den Fußballclub. Das ist nicht so ein Projekt, sondern das ist ein politisches Projekt. Also da steckt ein Staat, ein politisches System hinter. Und die können ja Geld drucken mit ihren, ne, mit ihren Ölfördermaschinen. Können die Geld drucken. Und von daher ist es halt einfach so anders und so exorbitant größer und mehr als eben, ich sag mal so, die armen Milliardäre mit ihren 10, 20 Milliarden, die da eben bei Monaco oder Lyon oder so rumlaufen, die halt wirklich gucken, wie viel sie investieren, da ist es halt den Kataris egal, weil deren Projekt ist halt politisch motiviert, und das macht halt diesen riesen Gap aus. Da werden einfach Spieler geholt, ne? Ich meine, Neymar für 200 Millionen. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob sich das gelohnt hat. Oder dann Messi, der schon längst über seinen Zenit hinaus war in Europa. Und der Rest der Liga guckt dann am Ende in die Röhre. Ne? Und da gibt es ja auch noch Gerichtsverfahren zu Sponsoring-Deals und dies, das, pipapo. Ich finde es ein bisschen schade für die französische Liga, weil da eigentlich echt sympathische Clubs rumlaufen. Ne, gerade Olympique Marseille oder Olympique Lyon, die absolute, auch internationale Historie haben und eigentlich geile Fanbases haben.
London, Bordeaux, ja.
So, genau, ich glaube, Bordeaux ist insolvent. Ne? Ich glaube, die wurden letztes Jahr in die dritte oder vierte Liga, ja, verfrachtet. Ne? Also das ist echt, echt tragisch, was da in der Liga abgeht. Und weil du gerade ansprichst, ich habe mal die drei Absteiger rausgesucht. Ne? Das ist Montpellier als letzter, dann als vorletzter Saint-Étienne. Und ich glaube, du hattest mir, glaube ich, in ein paar Folgen vorher gesagt, Saint-Étienne hat die zweitmeisten Ligatitel, glaube ich, in Frankreich nach Lyon. Ja, ich glaube, mich dunkel das erinnern kann sein, zu können, ja, vor ein paar Wochen. So, und die steigen jetzt einfach sportlich ab aus der ersten Liga. Das hat natürlich nichts mit dem Geld in Paris zu tun, zeigt aber, was das für ein Unterschied in der Liga ist. Ne? Da gibt es junge, frische Vereine wie Paris, die seit 10 Jahren alles aufmischen. So, und Traditionsvereine steigen dann aus sportlichen Gründen ab.
Auch Montpellier, kein kleiner Verein.
Ne? Ich wollte gerade sagen, Montpellier ist jetzt, genau, es ist jetzt nicht unbedingt ein Powerhouse der französischen Liga, aber gehört zum Mobiliar, würde ich sagen, der ersten, ja, Liga. Ne? Also, ja, ist schon
absolute Nummer. Also
ne? So, und der 16. auf dem Relegationsplatz ist Reims. So gut, kenne ich jetzt nicht so unbedingt, aber es muss leider auch einen 16. geben, der dann in die Relegation geht, nur um euch das komplett nochmal vorzutragen. Und das ist so ein bisschen die, wie du sagst, die Imbalance in der französischen Liga, dass eigentlich da nur 17 Mannschaften irgendwie rumspielen und das 18. Team zerstört eben alles. Ne?
Das, genau, das ist so ein bisschen die Problematik. Paris Saint-Germain seit dem 8. Spieltag Erster. Waren vorher die Spieltage Erster oder Zweiter.
Mhm.
Also konsekutiv vom 8. Spieltag bis zum letzten Erster geblieben. Gab es keine Änderung. Und das ist auch ein etwas Bemerkenswertes, ist eine sehr junge Mannschaft im Schnitt. Also 23 Jahre im Schnitt hat diese Mannschaft erst inne jetzt den Champions League-Titel und Meisterschaft und einen Pokal gewonnen. Auch das ist vielleicht nennenswert. Insgesamt habe ich mir als Fazit aufgeschrieben, der französische Fußball ist nicht der spannendste. Also ja. Die zweite deutsche Liga ist interessanter als der Fußball in Frankreich, beziehungsweise die dritte deutsche Liga ist wahrscheinlich auch noch interessanter, so von den Tabellenkonstellationen her. Was aber dazu gehört, ist, dass Paris jetzt zum vierten Mal in Folge Meister wird erneut.
Zum 11. Mal in 13 Jahren.
So, genau. Heißt, da gehört ja auch ein bisschen was zu und wenn es nur die Kohle ist, ich glaube, es gab ja nun, ich glaube, das war das Lyon, die zwischenzeitlich Meister wurden, oder?
Ich glaube, Monaco ist, glaube ich, ein oder zweimal in der Zwischenzeit Meister geworden. Lyon hatte ja irgendwie finanzielle Probleme, da habe ich gleich noch einen kleinen Fun-Fact zu Lyon. Ich glaube, es war Monaco und müssen wir nochmal nachgucken. Ich glaube vielleicht auch Lille, also ein Überraschungsteam war auf jeden Fall dabei. Aber ansonsten ja pure Dominanz, ne? Also ja, wie Bayern in Deutschland.
Und vor allen Dingen, und das ist aber etwas, was man nicht eben verneinen darf, wir haben es eben schon angedeutet, was Luis Enrique da aufgebaut hat, 23, 24, jetzt 25, das darf sich sehen lassen, ist einfach eine unglaublich gute Spielidee, die er mit der Mannschaft, die er da hat, ohne große Stars, das gehört dazu. Also wenn man jetzt Dembélé beispielsweise mal nicht als großen Star nimmt oder Donnarumma, weil es definitiv genauso Stars sind. Das war immer nur so das Gerede. Auch wenn du überlegst, damals Cavani, Ibrahimovic, Messi, Mbappé, Neymar und wie sie alle
hießen. Aber auch alles Marketing-Signings, ne? Bis auf Mbappé, ne, der mit jungen Jahren aus Monaco dann für 160 Millionen verpflichtet wurde. Alles andere Marketing-Signings, ne? Also das ist schon
Genau, aber das ist eine ganz andere Strategie, die da jetzt gefahren wird, ja. Weil mit einem Kvaratskhelia kann man jetzt nicht zwingend also abgesehen davon, dass niemand den Namen vernünftig aussprechen kann, willst du den im Zweifel nicht mal auf deinem Trikot haben, außer du bist jetzt Georgier.
Gegen den spielen will ich auch nicht.
Nein, auch das will ich nicht, aber dann bietet sich eher ein Name wie Dembélé an, den man doch aussprechen kann,
ja.
Auf seinem Trikot zu tragen, no hate, aber genau das, also das sind keine Marketing-Signings, das sind Qualitäts-
genau. Oder
fußballerische Signings gewesen, ja.
Und da ist so ein bisschen da, wo ich zwiespältig bin, halt bei diesem ganzen Geldkonzept. Ja, das sind alles junge Spieler und ja, Luis Enrique hat da ein geiles Team aus jungen Spielern geformt. Ja, aber das ist das gleiche Problem bei Pep Guardiola, der ohne Zweifel ein Fußballgenie ist. Aber die kriegen natürlich aufgrund ihres Geldes jeden jungen Spieler, den sie haben wollen. Mhm. Also nennen mir irgendeinen anderen europäischen Club, der in der Winterpause losläuft zu Neapel und sagt, hier ist es 60 Millionen, Kvaratskhelia nehme ich jetzt mit.
Manchester United.
Ja gut, okay, ja, die könnten sie machen, aber genau, das lachen wir mal jetzt mal weg. So, ne, also, weißt du, was ich meine? Oder dann im Sommer von hier João Neves, der eine absolute Abrissbirne da im Mittelfeld, der komplett alles weggeräumt hat. So, der Typ ist 19, ja, der kommt für 60 Millionen einfach mal aus Benfica. So, und das ist natürlich diesen Pull, den du hast durch das Geld und natürlich die anderen Stars, die alle schon da sind. Ist es natürlich geil für Luis Enrique, diese jungen Talente zu haben, die er formen kann. Aber das Problem für den Fußball ist natürlich das Geld, dass du diese jungen Stars anhäufen kannst. Ne, ich habe mal rausgeguckt, Désiré Doué, der Man of the Match im Champions-League-Finale, der ist 19, das heißt, der ist letztes Jahr mit 18 für 50 Millionen von Stade Rennes gekommen. Mhm. Stade Rennes ist so oberes Mittelfeld in Frankreich, produziert immer mal wieder einen geilen Spieler. So, aber nenn mir doch mal einen europäischen Verein, der solide wirtschaftet, der losgeht, für 50 Millionen 18-Jährigen holt.
Nein, also PSG, ne? Auch wieder mit einem Transferminus von über 100 Millionen. So. Also nichts. Ne?
Und wo wir schon beim Ranten sind, ich weiß, da sind auch ein paar FIFA-Spieler da draußen. Ne? Franco Mastantuono von River Plate, ne? 18 Jahre oder 19, korrigiert mich gerne. Steht jetzt auch schon wieder das Gerücht, dass der jetzt auch für 50 Millionen zu PSG wechselt. Das heißt, sie holen sich jetzt den nächsten 18-, 19-jährigen Supertalent aus Argentinien. So, und das kann natürlich, so der FC Bayern kann das nicht machen. oder der BVB. So, die können, klar, die können da anrufen und sagen, hier habt ihr 35 Millionen. Das würde River Plate immer noch machen, weil das für den Club eine Stange Geld ist. Aber dadurch, dass du halt ein PSG oder Manchester City oder jetzt auch mittlerweile Newcastle United hat, die einfach sagen so, ja, zahlen wir 20 Millionen mehr. So, und dann sagt natürlich River Plate, ja, vielen Dank, wir packen ihn euch auch noch hübsch ein. Ne? Und das ist halt so das Problem, dass einerseits natürlich geile junge Spieler angehäuft werden können für Trainer wie Luis Enrique oder Pep Guardiola, aber auf der anderen Seite, sag mal, Mittelklasse-Vereine gar keine Chance haben, sich mal ein junges Talent zu ergattern, es sei denn, die haben Glück und haben in der Jugend einen, den können sie dann an die für 50 Millionen verkaufen. Ne? Aber das macht so ein bisschen, finde ich, auch so das Nachwuchsgeschäft so ein bisschen kaputt, dass so Mittelklasse-Vereine gar nicht die Chance haben, irgendwie sich so ein Generationenteam irgendwie zusammenzubauen. Ne?
Das ist ein guter Gedanke, bei dem ich jetzt noch gar nicht so nachgedacht hatte. Aber natürlich, klar, wie will ich denn, vor allen Dingen eine Mannschaft hat immer 11 Leute auf dem Platz. Kannst du den Kader so aufblähen, wie du willst. Und gerade als junger Spieler will ich ja vor allen Dingen Spielzeit bekommen, um mich beweisen zu können, aber auch um Erfahrungen zu sammeln. Heißt, ist dann ja vielleicht auch eine Entscheidung eines jungen Spielers, das nicht zu tun, zu einem riesigen Verein zu gehen. Soweit er denn da Mitspracherecht hat. Ja.
Ne? Klar, und jetzt ist es natürlich auch so, wo Paris die Champions League gewonnen hat, ist es natürlich für einen jungen Spieler, das ist wie Real Madrid, wenn Real Madrid anruft, dann wechselst du. Egal wie alt du bist, egal in welcher Situation deiner Karriere du bist. Ne, das ist genau wie, weiß ich jetzt, Barca oder vielleicht früher Bayern. Ja. Ne, und mittlerweile ist es natürlich bei PSG auch so. Ne? Also da werden jetzt Gehälter aufgerufen. So, da gehst du eben als ich sag mal, armer Knirps aus Südamerika oder vom afrikanischen Kontinent, so da ist deine Familie für Generationen gesettet, ne? Also wenn du da einen Vertrag unterschreibst. So, und von daher kann ich es natürlich aus finanziellen Aspekten verstehen. Aber auf der anderen Seite, du wirst halt jedes Jahr französischer Meister, du gewinnst jedes Jahr den französischen Pokal, so, und du und mittlerweile gewinnst du sogar die Champions League mit PSG. Also klar wechsle ich zu PSG. Wenn ich ein 18-jähriges Talent bin. Why not? Danach kannst du immer noch zu Barca, Real, Bayern, Dortmund, Arsenal, Chelsea wechseln. Ne? Und das kriegst du halt mit Oil Money.
Gute Spielidee hin und her, finde ich. Und das ist so ein bisschen die Synthese aus diesem Segment. Dass das Gleichgewicht im französischen Fußball schon lange über die Wupper gegangen ist, also die schon lange nicht mehr gibt, dass da ausgewogen mal Meisterschaften so oder so ausgefochten werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, genau, du hast es gerade beschrieben, sich dieser Trend so ein bisschen international jetzt auch einpflegt. Heißt, vielleicht möglicherweise ist auch ein Thema für einen anderen Podcast, wie viel Geld muss man ausgeben, damit man einmal Champions League-Sieger wird. Ist ein bisschen dramatisch. Ich sag ehrlich, ich fände es gut, wenn es diese Super League gäbe. Nicht, um noch mehr Spiele zu haben, aber damit genau diese Vereine, die sich aufgrund des Geldes irgendwo
sortieren. Du willst die Scheich-Money-Clubs sozusagen
outsourcen.
Outsourcen, damit die Ligen alle wieder kompetitiv sind.
Lass sie weiterziehen. Jetzt war es damals so, kleinen Fußballverein gekauft für, wie gesagt, Paris Saint-Germain 50 Millionen Vereinswert.
Ja.
Lass sie die kleinen Vereine kaufen, hochpäppeln, aber so weit in die Stratosphäre schieben, dass die anderen Vereine, die auf der Erde geblieben sind, ihren Fußball weiterspielen können und davon unbehelligt bleiben.
Ja, bin ich auf den ersten Blick erstmal kein Freund von, weil ich cool finde, dass die Traditionsclubs noch dabei sind. Aber ja, aus dem Aspekt, Kai, könnten wir das eigentlich auch nochmal diskutieren, diese European Super League oder wie die damals heißen soll. Finde ich interessant. Und um den Sack zuzumachen, jetzt noch einen traurigen Fact, weil ich schon Olympique Lyon angesprochen habe. Die haben jetzt einen 3 Jahre Transfer-Embargo bekommen. Und jetzt frage ich dich, weißt du warum?
Nee, keine Ahnung.
Absolut lächerlich. Und zwar ist es wohl so, dass die 2.000 Euro, wirklich, also 2.000,00 Euro Transferschulden haben. Also die haben da irgendwo in ihrem Transferwulst 2.000 Euro nicht bezahlt. Irgendwie Beraterkosten oder whatever.
Eine Fahrtkostenrechnung nicht erstattet.
Ja. So, genau, irgendeine Spesenquittung, die da irgendwo im Schrank irgendwie in die Ritze gefallen ist. So, und dafür kriegen die von der UEFA jetzt 3 Jahre Transfer-Embargo. So, und jetzt frage ich dich, also, ja, du musst deine Schulden bezahlen, gar keine Frage. Also, es ist bestimmt verdient, Aber wenn wir über Summen für über 2000 Euro sprechen, also schick denen noch eine Mahnung, lass sie das bezahlen, fertig. Nee, die kriegen direkt 3 Jahre Sperre. So, und dann gibt es Clubs wie Paris, die da mit Milliarden um sich schmeißen, die auch schon 5-mal gesperrt worden sind. Dann gab es irgendwelche Anhörungen, dann wurden die Transferembargos wieder aufgelöst, ja. Mhm. Also, ich will jetzt vorsichtig sein mit Anschuldigungen. Aber meistens ist es so, ne, also der Engländer sagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ne, also, ja. Das stinkt schon wirklich nach Fisch, ne? Also, das ist schon, weiß ich nicht.
Ja, das hinterlässt immer ein sehr ungutes Gefühl. Und gerade hinsichtlich des Themas, was wir da gerade besprochen haben, um PSG und Clubwerte mal eben vertausendfachen, eben braucht man, glaube ich, keinen weiteren Satz zu verlieren. Das ist eben leider Fußball im 21. Jahrhundert. Und von den großen Finalen und Finals und Überraschungen oder weniger Überraschungen zu kommen zu etwas, was gar nicht so überraschend ist, weil schon lange geplant und weil auch schon lange nominiert, zur Nations League und unserer Nationalmannschaft. Wir haben hoffentlich zwei große Spiele vor der Brust.
Ja.
Das erste am 4. jetzt, also übermorgen gegen Portugal.
Mhm.
Das wird das Halbfinale sein in München, aber wenn sie den Rasen bis dahin wieder heile haben, nachdem die Pariser dort den Rasen gut zerpflückt haben.
Ich habe im Radio gehört, also ich hatte ja 10 Stunden Zeit auf der Autobahn, ein bisschen Radio zu hören. Gestern, da haben sie gesagt, der neue Rasen ist schon verlegt. Na, und der sollte dann bespielbar sein gegen Portugal.
Dann sollte das zumindest nicht zur Hürde werden. Was könnte denn sonst für Nagelsmann zur Hürde werden? Gucken wir uns den Kader an.
Also natürlich gar nichts. Schon mal vorweg. Ist ja klar, es ist Portugal. Die schlagen wir natürlich
seit
immer.
2000 ohne Probleme.
So, gewonnen, ja. Genau. Die Statistik habe ich jetzt nicht, aber danke, dass du mir zur Seite springst.
Damals unter Jahr 2003-0 verloren, als Deutschland so kläglich zur EM, glaube ich, ausgeschieden ist.
So, und das passiert uns natürlich nicht nochmal. Nein, also Spaß beiseite. Es gibt natürlich ein paar kleine Fallstricke, die natürlich immer eingebaut sind. Den einen haben wir schon angesprochen. Das ist Jan-Orel Bisek, der sich im Champions-League-Finale verletzt hat, der auch nominiert war. Glaube ich auch verdient. Also ich glaube, wenn du mit deiner Clubmannschaft im Champions-League-Finale stehst, ich glaube, dann ist es berechtigt, dass du zur Nationalmannschaft nominiert wirst.
Ja.
Hat sich im Champions-League-Finale verletzt. Der ist also raus. Dafür nachnominiert Thilo Kehrer von der AS Monaco.
Seit 2023 das erste Mal wieder dabei.
Ne? Genau, also ist eigentlich, ich sag mal, ein unauffälliger, solider Spieler. Also der wird wahrscheinlich dann von der Bank kommen. Aber ist, glaube ich, eine okaye Nachnominierung. Monaco ja Dritter geworden in der französischen Liga. Also ich sag mal, ist jetzt kein Superstar, aber ich glaube, kann die Position dann über eine Auswechslung, glaube ich, solide ausfüllen. Was ich total schade finde, oder beziehungsweise zwei Ausfälle finde ich total schade persönlich. Das ist ja mein Spieler der nächsten Saison aus der Sonderfolge, Jonathan Burkhardt. Der sich im Training verletzt hat. Also ich habe nochmal nachgeguckt, also da steht Risswunde in der Ferse.
Das klingt ganz unschön.
Also das klingt auch nicht so, als ob das irgendwie in 3 Tagen heilt, dass wir dann im Finale auf ihn setzen können. Dafür niemand nachnominiert. Und dann auch schade finde ich Angelo Stiller, der ja Begehrlichkeiten aus Madrid geweckt hat. Wo ich, glaube ich, nochmal gesehen hätte, gerne so zum Abschluss, haben ja die Saison mit dem DFB-Pokal gekrönt. Den hätte ich gerne noch mal im DFB-Trikot gesehen, einfach noch mal um so ein bisschen zu gucken, was er kann, auch auf der internationalen Bühne, in einem Pflichtspiel. Das hätte mich sehr gefreut. Und dann haben wir noch Nadim Amiri, der Adduktorenbeschwerden hat, auch nicht einsatzbereit. Hätte, glaube ich, so oder so nicht von Anfang an gespielt. Aber ist natürlich immer doof, wenn du dann natürlich Optionen von der Bank nicht hast.
Und darüber hinaus, außer den Spielern, die du ja schon angesprochen hast, ich hatte Stiller ja auch mit drauf, Musiala ist nicht dabei, nicht nominiert.
Ah ja.
Den habe ich zumindest in der Liste nicht gesehen. Dafür ist Pavlovic wieder dabei, genauso wie Goretzka. Und neu dabei ist Tim Bischoff, der bisher gar nicht nominiert war.
Also ganz, ganz neu dabei. Ansonsten fallen in der Verteidigung noch aus Rüdiger und Schlotterbeck, die beide verletzt sind.
Klar, genau, also gar nicht erst nominiert, war ja schon längere Zeit verletzt, ja richtig, klar, genau.
Genau, da gar nicht dabei. Ter Stegen auch wieder dabei, zumindest mit im Aufgebot der drei, um Baumann und um den Dritten im Bunde. Den habe ich vergessen, Nübel.
Alexander Nübel.
Interessant, und das fand ich, gefreut habe ich mich für Robin Gosens und Serge Gnabry, die auch beide nominiert waren oder sind. Also der eine im Halbfinale, der ist der Conference League mit dabei gewesen. Nicht im Finale mit teilgenommen, weil ausgeschieden gegen Betis Sevilla, die dann zum Schluss im Finale auf die Nase bekommen haben von Chelsea. Und Serge Gnabry mit einem kleinen Formhoch zum Schluss. Und vor allen Dingen, und das ist etwas, was mich doch auch besonders beeindruckt hat, die Sturmreihe, die wir mittlerweile wieder haben da vorne.
Ja.
Wie du eben schon gesagt hast, Burkhardt leider nicht dabei. Ein bisschen schade. Ansonsten wäre das ein klasse Team gewesen, um Niklas Füllkrug, Dennis Undaf und Nick Woltemade, glaube ich, ne?
Genau.
Genau. Die drei jetzt definitiv dabei. Da kann ich mir richtig gut vorstellen, dass da das ein oder andere Tor auch fällt. Das hoffe ich. Wollte Mada auch, glaube ich, das erste Mal mit dem Nationalmannschaftsdress, zumindest für die Herren, die erste Herren. Da wird auch richtig spannend, ob der sich da auch im Nationalmannschaftstrikot beweisen kann, wie er das auch schon in den U-Mannschaften konnte.
Ja, also ich bin mir sicher, also sollten wir den Sieg schon sicher haben gegen Portugal, also lass uns in der 80. Minute 2-0 führen. Ich bin mir sicher, dass wir dann Nick Woltemade auf jeden Fall sehen werden. Ne, genauso vielleicht wie ein Serge Gnabry oder du hast Robin Gosens angesprochen. Robin Gosens für mich noch so ein richtiger Straßenfußballer. Also da merkst du direkt, wenn der am Ball ist, so, da ist irgendwie ein bisschen was anders als so ein geleckter Linksverteidiger. Ne, sorry an alle Vernünftigen.
An alle geleckten
Linksverteidiger. An alle geleckten Linksverteidiger. Ne, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also Robin Gosens ist noch so einer, das ist noch ein Baller. Also ne, das ist halt noch so, da ist noch so ein Ticken, hat er noch so ein bisschen die Straße in sich, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich habe immer richtig Bock, bei dem zuzugucken. Ansonsten wird es, glaube ich, im Mittelfeld keine Überraschung geben und vorne drin, glaube ich, auch nicht. Hinten bin ich gespannt, wie er das macht. Also ich bin mir sicher, dass Tah und Kimmich spielen werden. Mhm. Ne? Und dann müssen wir mal gucken auf der Linksverteidigerposition, ob wir hier eben Mittelstädt oder Raum sehen, die ja eigentlich die obvious choice sind, oder ob er dann doch gleich mit Gosens geht, der ja eigentlich wieder eine Auferstehungssaison in Italien hatte. Also da bin ich gespannt. Und eben auf den zweiten Innenverteidiger, weil da gibt es ja mehrere Optionen, die jetzt in der Liga gar nicht so schlecht gespielt haben. Ne? Also jetzt Anton zum Schluss für Schlotterbeck immer gespielt. Ne? Oder auch Robin Koch, der es mit Sicherheit verdient hat, auch in der Nationalmannschaft zu sein. Und ich meine, klar, Thilo Kehrer oder gerade die Legionäre im Ausland, die man immer nicht so ganz auf dem Schirm hat, die dann zur Nationalmannschaft kommen, bin ich immer gespannt, weil ich das total interessant finde. Wenn du im Ausland in Topclubs spielst, ne, weil teilweise wird das ja immer noch so, wenn du in Deutschland in einem Mittelklasse-Club spielst, meistens höher bewertet, als ob du im Ausland bei einem Topclub spielst. Ne?
Ja.
Also ich meine, Bissek ist jetzt auch schon 24 und spielt, glaube ich, seit 3 Jahren bei Inter Mailand. Und ich denke mir immer so, Junge, der spielt bei Inter Mailand, warum wird der nicht für die Nationalmannschaft nominiert? Na, und jetzt hat er es natürlich sicher und dicke verdient. Aber ich bin immer gespannt bei unseren ausländischen Legionären, was die bringen.
Genau, aber insgesamt wenig Überraschendes.
Ja.
Also nichts Großes dabei, wo ich sagen würde, wow, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, der hätte es überhaupt nicht verdient. Genauso wenig überraschend ist die Mannschaft von Portugal. Portugal reist mit voller Kapelle nach München an, mit allem, was Rang und Namen hat, keiner verletzt, alle dabei. Anders als bei der deutschen Mannschaft sind die Spieler halbwegs gesund durch die Saison gegangen. In der Verteidigung fehlt der ein oder andere Name, ja. Aber all in all, also gerade was Offensiv-Firepower angeht, gibt es da keinen, der da ausfällt. Das könnte also ein richtig heißes Spiel werden. Die Portugiesen haben natürlich auch Lust, im Zweifel ein zweites Mal die Nations League da zu gewinnen. Wollen sich da nicht unterbuttern lassen und schon gar nicht von der Statistik beeindrucken lassen. Und ich glaube auch eines der ersten Spiele, wo Thomas Müller nicht mitspielt.
Oh, Jahren, ja, stimmt.
Gegen Portugal. also der sonst ja auch immer gegen Portugal guten Stich hatte. Ich erinnere mich an wilde Duelle gegen Pepe in der Verteidigung. Also insofern, das könnte nochmal spannend werden. Auch am 4. definitiv einschalten, es lohnt sich.
Ja.
Und für Deutschland routen.
Ja, also Kai, ich blätter hier gerade durch die Nominierung von Portugal.
Ja.
Und also wenn ich mir das hier so angucke, ist Deutschland natürlich absolut chancenlos. Ich sehe hier 3-4 Spieler von PSG, die jetzt die Champions League gewonnen haben.
Ja.
Ne? Also dann habe ich hier noch
Vitinha, João Neves.
Genau, Vitinha, João Neves. Dann hat hier Ruben Dias von Manchester City, hat letztes Jahr die Champions League gewonnen. Nuno Mendes, der Linksverteidiger.
Leao, den Pokal in Italien
gewonnen. So, Rafael Leao. Ne? Dann habe ich hier noch genau Gonzalo Ramos von PSG. So, dann habe ich hier witzigerweise Cristiano Ronaldo, Alter 40.
Das ist
ja, so wild. Ne? Und dann habe ich hier noch einen Joao Felix auf der Liste stehen. Dann noch ein Bernardo Silva von Manchester Joao City. Joao
Felix ja auch noch.
Ne? Genau, Bernardo Silva, Manchester City, Bruno Fernandes, Manchester United. Also das sind hier, also eigentlich sind wir chancenlos, aber es ist halt Portugal, ne?
Das hat wie in den letzten Jahren ja auch immer geklappt. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, die deutsche Mannschaft auszeichnet. Du kannst kannst die Spieler vom FSV Mainz dann dazu holen oder von West Ham United oder Füllkrug damals Bremen.
Ja.
Kannst sie alle damit dazu holen und es geht am Ende des Tages über das Mannschaftsgefüge und über den Teamgeist. Ich glaube, ich etwas, was Deutschland auch auszeichnen kann. Andersrum müssen wir uns ja auch nicht unter den Scheffel stellen, wenn Deutschland in der vollen Besetzung ist und da avanciert, hast du auch einen Antonio Rüdiger, der übrigens von Nagelsmann nochmal auf der PK ganz, ganz deutlich die Grenze aufgezeigt bekommen hat, was seine Aussagen angeht. Ein weiterer Ausfall, sowas hat Konsequenzen, aber eben auch der deutliche Hinweis, wie wir es ja auch schon diskutiert haben, man muss Leuten auch Chancen geben. Der ist aber auch bei Real schon seit Jahren erfolgreich, gewinnt Champions League-Titel, vorher bei Chelsea gewesen. Ich denke an Kai Havertz, ich denke an damals auch Timo Werner, auch eine interessante Personalie, die wir uns nochmal angucken sollten in einer späteren Folge. Absoluter Abstieg, aber vielleicht für eine andere Folge. Aber es gibt viele, viele Namen, die da drauf laufen, die auch international interessant sind. Die wir nicht so auf dem Schirm haben und die aber genauso die deutsche Mannschaft auch spicken. Aber du hast natürlich recht, gerade jetzt in dem Jahr, wo Portugiesen für wilde Summen von Benfica und Sporting wegtransferiert werden, könnte das spannend sein. Ich glaube, die ausschlaggebende Position ist seit vielen Jahren oder nach vielen Jahren Dominanz nicht mehr zwingend Cristiano Ronaldo bei den Portugiesen.
Ja, also das hast du ja schon bei den letzten Turnieren gesehen. Natürlich hat er eine gewisse Aura und Präsenz, die sicherlich immer für Gefahr sorgt. Aber die jungen Talente, die drücken natürlich nach. Also ein Rafael Leao, gut, ist jetzt nicht mehr Talent, aber schon 25. Aber das ist eine Maschine auf der linken Seite. Ne? Und dann Joao Felix, der jetzt im Moment einen Formknick hat. Ne? Aber auch ein Gonzalo Ramos, der ja auch ein klassischer Neuner ist, den Portugal ja lange Zeit nicht hatte.
Ja.
Ne, auch Cristiano ja nicht als klassischer Neuner gestartet. Also die haben mittlerweile so eine Personaldecke und auch in der Innenverteidigung, wo ja Pepe gefühlt die letzten 10 Jahre der einzige Innenverteidiger war, mit Weltklasseformat, haben die jetzt mittlerweile, also das ist Wahnsinn, was da in Portugal in den Nachwuchsabteilungen los ist. Also absolut krank. Ich kann euch das nur empfehlen. Guckt mal bei uefa.com in der Liste der Portugiesen. Das ist absolut krank, was da für Gehälter und Transferwerte rumlaufen. Aber, und was wir auch immer wieder hier sagen, die 90 Minuten müssen erstmal gespielt werden. Und ich meine, was wollen die Portugiesen machen, wenn am Ende Volta Made in der 95. halt das Ding über die Linie drückt? Ne? Da nützen denen ihre Transfermarktwerte gar nichts. Wenn wir dann am Ende doch gewinnen. Und von daher müssen die 90 Minuten gespielt werden. Und am Ende musst du eben 90 Minuten lang kämpfen. Und ich glaube, das konnte die deutsche Nationalmannschaft immer ganz gut, die alten Tugenden auf den Platz bringen. So, und wenn es dann noch ein bisschen kälter ist und ein bisschen regnet, dann haben wir die Portugiesen im Sack.
Ja, dann lass uns hoffen, dass es am Mittwoch kälter ist und regnet. Ich glaube da noch nicht dran. Schnee wird es definitiv in München nicht geben. Aber wir werden auf jeden Fall gespannt vorm Fernsehgerät sitzen und uns das Ganze anschauen, die 90 Minuten lang dann hoffentlich nicht nach 70 Minuten abschalten müssen. Ja, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis heute. viele, viele spannende Fußballspiele in der letzten Woche gehabt, erlebt. Für die kommende Woche können wir jetzt schon eine Verspätung ankündigen. Heißt, ihr werdet uns nicht am nächsten Montag hören, sondern dann voraussichtlich erst Ende der Woche wieder, wenn dann tatsächlich die Nations League-Spiele gespielt sind, Deutschland die Nations League hoffentlich gewonnen hat. Und so das ein oder andere Transfergeschehen auch vorangeschritten ist, wie du eben schon gesagt hast, ich schiele auf Angelo Stiller, ich schiele aber auch auf den Kollegen Würz oder Frimpong.
Ja.
Wir haben letzte Folge drüber gesprochen, ja, heute ist es schon Wahrheit geworden, die Gerüchte, die Rumors sind real, für ungefähr ähnliche Transfersummen, über die wir schon sprachen.
Mhm.
Insofern kann man da freudiger Draufsicht sein, was da nächste Woche alles passiert ist, wenn wir uns dann wieder treffen und es wieder heißt, Phrasen und auch ein bisschen Sport.
Genau, und dann ist der Fußball natürlich nicht zu Ende, dann kommt natürlich die Club-WM. Keine Sorge, wir werden euch auch in der Sommerpause begleiten mit immer wieder neuen Geschichten, dann vielleicht auch ein bisschen außerhalb des Sportes oder des aktiven Sportes. Bleibt also dran, nächste Woche ein bisschen verspätet und wir freuen uns trotzdem auf euch.
Bis dahin.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.